Markus Teuber. Gedanken als Medizin. Wie sie mit Erkenntnissen der Hirnforschung die mentale Selbstheilung aktivieren. Gelesen von Heiner Lenz und Arvid Schalle.
Stress ist ungesund. Das ist mittlerweile überall angekommen. Wer viel Stress hat, hat ein erhöhtes Risiko für alle möglichen Krankheiten, von Tinnitus bis Schlaganfall. Und Stress entsteht zu einem großen Teil im Kopf, also durch unsere Gedanken. Der promovierte Neurobiologe Markus Teuber hat sich gefragt, ob es sich dabei um eine Einbahnstraße handelt oder ob man das Prinzip auch umkehren kann. Wenn unsere Gedanken uns krank machen können, können sie uns dann vielleicht auch heilen? In seinem Buch »Gedanken als Medizin« von 2020 unternimmt er einen Streifzug durch alle Gebiete, die zu einer Antwort beitragen können. Er betrachtet den neuesten Stand der Hirnforschung, beschäftigt sich aber auch mit Meditation, dem Placebo-Effekt und sogar Hypnose. Seine Schlussfolgerung ist klar. Ja, wir können durch unsere Gedanken die Selbstheilungskräfte unseres Körpers verstärken. Teuber hat sogar eine eigene Form der Meditation entwickelt, die genau dieses Ziel verfolgt und die wir dir am Ende dieser Blinks vorstellen. Natürlich ist hier, wie bei allen Themen rund um die Gesundheit, Vorsicht geboten. Teuber ist der Ansicht, dass deine Gedanken zur Heilung beitragen können. Trotzdem betont er, und dem möchten wir uns anschließen, dass du natürlich bei jedem gesundheitlichen Problem zuerst einen Arzt aufsuchen solltest.
Blink Nummer 1. Der Eisberg der psychischen Belastungen.
Sich selbst durch Gedanken zu heilen, das klingt nach Science Fiction und eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Um zu verstehen, ob und wie das möglich ist, müssen wir uns zuerst einmal ansehen, wie Gedanken uns krank machen. Und dazu müssen wir einen genaueren Blick in unser Gehirn werfen. Zwischen unseren Ohren befindet sich nämlich keine homogene graue Masse, sondern ein hochspezialisiertes Organ, in dem die unterschiedlichsten Teile perfekt zusammenarbeiten. Im Prinzip können wir sagen, dass die ältesten Teile des Gehirns sich hinten und unten Richtung Rückenmark befinden und es zur Stirn hin immer moderner zugeht. Direkt hinter unserer Stirn bis zu den Ohren reicht der präfrontale Kortex. Dort sitzen unser Verstand und unser Wille. Mit diesem Teil können wir ausrechnen, wie viel Trinkgeld angemessen ist, und ihm haben wir es auch zu verdanken, wenn wir abends auf der Couch zu Gemüsesticks statt zum Cookie-Dough-Eis greifen. In diesem Bereich spielt sich ab, was wir bewusst wahrnehmen und kontrollieren. Dahinter, im Scheitellappen, befinden sich unsere Erinnerungen. Sie sind vorbewusst. Das bedeutet, dass wir sie nicht immer präsent haben, aber hervorholen können. Und noch weiter hinten sitzt dann unser Unterbewusstsein. Das ist der Teil unseres Gehirns, der die meisten Körperfunktionen steuert. Und das bedeutet, dass wir mit diesem Teil arbeiten müssen, wenn wir unsere Gesundheit beeinflussen möchten. Das Gehirn besteht also aus mehreren Schichten und analog dazu wirken auch psychische Belastungen auf drei Ebenen. Wir können das mit einem Eisberg vergleichen. Über dem Wasser befindet sich dein Bewusstsein. Dort nimmst du beispielsweise wahr, dass du wegen deiner Arbeit oder eines Streits gestresst bist. Die zweite Ebene liegt schon unter Wasser. Sie ist in unserem Bild also unterbewusst. Sie ist prozedural, was bedeutet, dass sich in ihr Denk- und Handlungsmuster befinden, deine Gewohnheiten und Glaubenssätze zum Beispiel. Und schließlich haben wir noch ganz unten die somatische Ebene. Zu ihr gehören das Kleinhirn und das vegetative Nervensystem, das ganz direkt mit deinem gesamten Körper verbunden ist.
Halten wir also fest, dass das menschliche Gehirn aus mehreren Schichten besteht und dass psychische Belastungen auf drei Ebenen wirken, von denen zwei unbewusst sind.
Soweit, so logisch. Aber was genau passiert denn nun in deinem Kopf und Körper, wenn Stress dich krank macht?
Blink Nummer 2. Warum Stress uns krank macht.
Passiert dir das auch? Wenn du gerade Stress im Job hast, ein Umzug ansteht, du einen Streit mit einem Freund hast, ausgerechnet dann wirst du auch noch krank. Das ist kein Zufall. Es gibt, ganz grob gesagt, zwei Wege, auf denen Stress uns krank macht. Der erste Weg verläuft über das Immunsystem. Bei Stress produziert unser Körper Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin und die verlangsamen unsere Immunreaktion. Das bedeutet, dass wir uns schneller eine Erkältung oder eine Grippe einfangen, wenn wir längere Zeit unter Strom stehen. Das Immunsystem spielt auch eine wichtige Rolle, wenn unser Körper Verletzungen heilt. Jean-Philippe Gouin und Janice Keycoat Glaser von der Ohio State University zeigten im Jahr 2011, dass schon milder Prüfungsstress dazu führt, dass kleine Schnittwunden um 40% langsamer verheilen. Der zweite Weg, auf dem Stress unserer Gesundheit schadet, betrifft unseren Kreislauf. Akute Belastungen sorgen dafür, dass unser Herz schneller schlägt und der Blutdruck steigt. Das hängt auch damit zusammen, dass sich unter Stress die sogenannte glatte Muskulatur anspannt. Dabei handelt es sich um Muskeln, die unsere Blutgefäße und Organe umschließen und die wir nicht willentlich steuern können. Langfristig ist das eine große Belastung für Herz, Atemwege und Verdauungssystem und der Grund dafür, dass wir unter Stress zu Asthma, Kopfschmerzen oder Reizdarm neigen. Stress belastet unseren Körper also auf eine ziemlich komplexe Art. Und es kommt noch schlimmer. Je früher und stärker wir psychischen Belastungen ausgesetzt sind, desto schneller geraten wir auch später in Stress. Die negativen Folgen für die Gesundheit potenzieren sich dann. Eindrucksvoll belegt wird das unter anderem durch die ACE-Studie. Die Abkürzung steht für Adverse Childhood Experience und es handelt sich dabei um eine Langzeitstudie, in deren Verlauf ca. 17.000 US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner über 25 Jahre lang begleitet wurden. Die Studie belegt, wer als Kind traumatisiert wurde, leidet später häufiger unter Suchterkrankungen, Depression, Krebs und vielen anderen gesundheitlichen Problemen.
Wenn wir dauerhaft gestresst sind, hat das also langfristig negative Folgen für unsere Gesundheit. Und das gleich auf mehreren Ebenen.
In der Summe machen diese Effekte Stress zum Killer Nummer 1 in unserer Gesellschaft. Vor allem ist er auch ein Schlüsselfaktor, der bei fast allen Erkrankungen seine Finger im Spiel hat. Die US-amerikanische Congressional Prevention Coalition schätzt, dass 90% aller Erkrankungen durch Stress verursacht oder verstärkt werden.
Blink Nummer 3. Entspannungstechniken lindern psychische Erkrankungen.
Manchmal prasselt der Stress auf uns nieder wie ein Wolkenbruch. Hier noch eine kaputte Spülmaschine, da noch ein Elternabend. Zum Glück haben wir alle eine Regenjacke und die heißt Entspannung. Wenn wir entspannt sind, perlt der Stress einfach von uns ab. Stressige Dinge passieren dann natürlich trotzdem, aber sie können uns nichts anhaben. Allerdings ist das mit der Entspannung nicht so leicht. Wenn du wirklich auf 180 bist, bringt es leider kaum etwas, kurz die Füße hochzulegen und vielleicht noch ein schnelles Bier zu trinken. Auch wenn es sich für den Moment gut anfühlt, verschiebst du den Stress damit nur auf später, anstatt ihn aufzulösen. Die Art von Entspannung, die positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat, geht tiefer. Und es gibt viele Wege, sie zu erreichen. Nehmen wir zum Beispiel die progressive Muskelentspannung, kurz PME. Dabei handelt es sich um eine Technik, bei der du ganz bewusst bestimmte Muskelgruppen nacheinander anspannst und wieder entspannst. Solche Übungen sind nicht nur gut gegen Stress, sondern wirken auch hervorragend bei manchen psychologischen Erkrankungen. Der Mediziner Anthony Jorm von der University of Melbourne hat 2004 mehr als 60 Studien zum Thema progressive Muskelentspannungen verglichen. Sein Ergebnis? Bei Angststörungen hilft die PME genauso gut wie angstlösende Medikamente oder psychologische Unterstützung. Viele Anregungen für eine tiefenentspannte Einstellung findest du auch im Buddhismus. Oft reicht schon eine kleine Meditation, um eine akute Stressreaktion wieder ins Positive umzukehren. Auch Achtsamkeit gilt heute zunehmend als eine Art Allheilmittel gegen psychologischen Stress. Eigentlich ist Achtsamkeit nichts anderes als eine nicht wertende Haltung der Offenheit, Akzeptanz und Neugierde. Mittlerweile ist klar, dass sie unter anderem Ängste, Depressionen, Schmerzen und Suchtkrankheiten lindert. Achtsamkeit funktioniert vor allem über den Mechanismus der Selbstregulation, denn sie lässt uns unsere Aufmerksamkeit und Emotionen bewusster wahrnehmen und steuern. Es gibt eine Menge kleiner Übungen, die sich wunderbar in den Alltag einbauen lassen. Nimm dir zum Beispiel einfach mal eine Viertelstunde Zeit, leg dich im Park auf die Wiese und beobachte konzentriert die Wolken. Und schon hast du deine Achtsamkeit geschult.
Was zeigt uns das? Es gibt viele wirksame Techniken gegen Stressreaktionen, etwa die progressive Muskelentspannung, Meditation oder auch Achtsamkeitsübungen.
Meditation, Mantrasingen, Klangschalen oder schamanische Trommeln. Egal wie esoterisch einiges anmutet, all diese Techniken senken dein Stressniveau und erhöhen allein dadurch deine Widerstandskraft gegen psychische Erkrankungen.
Blink Nummer 4. Die erstaunlichen Selbstheilungskräfte unseres Körpers.
Gut, denkst du dir jetzt vermutlich. Dass Entspannungstechniken helfen, psychologische Probleme zu lindern, ist einleuchtend. Aber wie sieht es mit handfesteren Erkrankungen aus? Können unsere Gedanken diese auch beeinflussen? Ja, können sie. Und das tun sie auch, sogar jeden Tag. Hast du schon einmal bei Kopfschmerzen eine Tablette genommen und bereits nach 10 Minuten ging es dir besser? Dann hast du den Placebo-Effekt am eigenen Leib erlebt. Denn es dauert mindestens eine halbe Stunde, bis so eine Tablette überhaupt wirken kann. Falls es dir vorher schon besser geht, liegt das ausschließlich an deinem Gehirn. Früher waren die Forscher vom Placebo-Effekt ziemlich genervt, da er die Wirksamkeitsstudien von Medikamenten verkompliziert. Heute findet ein Umdenken statt. Immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind der Ansicht, dass man sich den Placebo-Effekt zunutze machen sollte. Ein gutes Medikament wird dank ihm noch besser. Dabei wirkt genau der Mechanismus, um den es in diesen Blinks geht. Ein Gedanke, etwa ich habe ein wirksames Medikament bekommen, führt dazu, dass es uns körperlich besser geht. Unsere Art zu denken wirkt aber weit über den Placebo-Effekt hinaus. Festgestellt hat das unter anderem der Epidemiologe David Snowden, der an verschiedenen Universitäten in den USA eine Langzeitstudie durchführte. Dabei untersuchte er christliche Nonnen, also Frauen, die ihr Leben lang Dankbarkeit, Achtsamkeit und Gemeinschaft pflegten. Eine der untersuchten Nonnen, Schwester Bernadette, starb mit 85 Jahren. Als Snowden ihr Gehirn untersuchte, war es übersät mit Plaques, also Eiweißablagerungen, die für das Endstadium von Alzheimer typisch sind. Das Erstaunliche, Schwester Bernadette war bis ins hohe Alter geistig topfit, zeigte keine Anzeichen von Demenz und hatte bis kurz vor ihrem Tod an der Klosterschule unterrichtet. Mit den Jahren verstarben noch mehr der untersuchten Nonnen und mittlerweile ist sich das Team um David Snowden sicher. Ob wir Alzheimer bekommen, hängt nur zu 10% von den Plaques ab. Über den Rest bestimmen unser Lebensstil und unsere Geisteshaltung.
Sowohl an den erstaunlich fitten Nonnen als auch am Placebo-Effekt sehen wir vor allem eines. Ein Großteil unserer Gesundheit passiert im Kopf.
Was macht also eine gesunde Geisteshaltung aus? Unter anderem gehört dazu, dass wir das Gefühl haben, auf unser Schicksal Einfluss nehmen zu können. Darum sollten Ärztinnen ihren Patienten erlauben, aktiv über ihre Therapie mitzubestimmen. Aber was, wenn ein Patient unbedingt mit der Urschreitherapie behandelt werden will? Das ist doch Unsinn, oder?
Blink Nummer 5. Alternative Heilverfahren wirken, aber anders, als sie behaupten.
Mit diesem Blink stechen wir in ein Wespennest. Denn über wenig wird im deutschsprachigen Raum verbitterter diskutiert als über alternative Heilverfahren, allen voran die Homöopathie. Viel sanfter als die Schulmedizin und trotzdem so wirksam, behauptet fast die Hälfte der Deutschen. Hochgefährliche Geldmacherei, ruft der Rest. Und wer hat recht? Mit Teubers Antwort wird jetzt niemand richtig zufrieden sein. Beide Seiten haben recht. Es ist mittlerweile wissenschaftlich eindeutig bewiesen, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Aber wie wir ja vorher schon gesehen haben, ist er eben sehr mächtig. Wenn ein Heilpraktiker homöopathische Mittel verschreibt, nimmt er sich außerdem viel Zeit für das Anamnesegespräch. Schon allein dieser Vertrauensaufbau führt bei vielen Patienten dazu, dass sie sich vorstellen können, ihre Beschwerden bald loszuwerden. Allerdings müssen wir hier natürlich klarstellen, dass du ernste Erkrankungen niemals ausschließlich mit Homöopathie behandeln solltest. Alternative Heilmethoden sind keine vollwertige Alternative. Sie können aber eine gute Ergänzung zu medizinischen Therapien sein, eben weil sie häufig mit der Kraft der Gedanken arbeiten. Zu anderen alternativen Verfahren gibt es weniger Studien als zur Homöopathie. Dennoch weisen sie alle in die gleiche Richtung. Akupunktur, Akupressur, Reiki, all das wirkt bis zu einem bestimmten Grad, aber eben vor allem durch den Placebo-Effekt. Die Ergebnisse von drei verschiedenen Meta-Analysen aus dem Jahr 2008 zeigen zum Beispiel, dass es für die Wirksamkeit von Akupunktur völlig unerheblich ist, an welchen Stellen die Nadeln gesetzt werden. Es kommt nur darauf an, dass die behandelnde Person einen professionellen Eindruck macht. Wenn das der Fall ist, hilft Akupunktur bei vielen Beschwerden. Der Placebo-Effekt wirkt bei allen Behandlungsmethoden, an die der Patient glaubt, also auch bei der Urschreittherapie und Klangschalenbehandlung. Aber warum wirkt er heilend? Entscheidend ist das Vertrauen zum Behandelnden. Sobald wir unserem Gegenüber vertrauen, produziert der Hypothalamus Oxytocin, das Bindungshormon, das sofort das Wohlbefinden des Patienten steigert. Oxytocin und Endorphine lindern die Schmerzen und Serotonin lässt den Patienten ruhig und glücklich einschlafen, wodurch der Körper sich nachts besser erholt. So entsteht eine Art Dominoeffekt aus Erholung und Gesundung, der bei leichten Beschwerden oft vollkommen ausreichend ist.
Das bedeutet, die meisten alternativen Heilverfahren wirken aufgrund des Placebo-Effekts und der Beziehung des Behandelnden zum Patienten.
Anders sieht es übrigens bei der Hypnose aus. Sie wirkt tatsächlich über den Placebo-Effekt hinaus. Hypnose öffnet gewissermaßen eine Tür in das Unterbewusstsein und ermöglicht es, dort gezielte, positivere Denkweisen anzustoßen, die eine Heilung begünstigen.
Blink Nummer 6. Bei welchen Beschwerden funktionieren Gedanken als Medizin?
Die kurze Antwort auf diese Frage lautet: bei so gut wie allen. Die etwas längere Antwort lautet: es ist kompliziert. Es wurden mittlerweile schon einige Studien rund um das Thema veröffentlicht. Täuber hat sich durchgearbeitet und hatte dabei auch stets ein Auge darauf, wie groß die Studien waren und ob ihre Methodologie wasserfest gestaltet war. Dennoch ist das Forschungsgebiet relativ neu. Die Ergebnisse in diesem Blink kannst du daher eher als Tendenzen betrachten und weniger als knallharte Fakten. Fangen wir einmal mit einem Alltagsleiden an, den Rückenschmerzen. Sie sind sehr häufig psychisch bedingt und entstehen durch Verkrampfungen, die zum Beispiel von Ängsten herrühren. Daniel Churkin und seine Kollegen vom Group Health Research Institute in Seattle fanden heraus, dass sowohl regelmäßiges Meditieren als auch Psychotherapie hier besser wirken als die Standardbehandlung bei einem Orthopäden. Ähnlich sieht es bei Migräne aus. Eine holländisch-schwedische Studie aus dem Jahr 2019 kam zu dem Schluss, dass Meditation und Hypnose die Symptome von Migränepatienten um bis zu 65% verringern können. Generell kristallisiert sich heraus, dass Gedanken als Medizin verschiedene Beschwerden meistens ungefähr um die Hälfte verringern. In einigen Fällen reicht das schon aus. Trotzdem solltest du natürlich jede Erkrankung erst mit einem Arzt abklären, bevor du alternative Heilmethoden ausprobierst. Und wie sieht es bei schwereren Erkrankungen aus, zum Beispiel bei Krebs? Hier hat sich in den letzten Jahren eine neue Forschungsrichtung entwickelt, die Immunonkologie, die sich damit beschäftigt, wie das Immunsystem den Verlauf von Krebs beeinflusst. Dennoch ist hier klar, dass eine alternative Behandlung maximal eine Ergänzung zur schulmedizinischen Therapie darstellen kann. Doch es wurde beispielsweise nachgewiesen, dass die progressive Muskelentspannung Schmerz und Ängste bei Krebspatienten verringern kann. Außerdem kann sie dazu beitragen, die Nebenwirkungen einer Chemotherapie zu lindern. Ähnlich sieht es bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus. Auch hier steckt die Forschung über die Zusammenhänge von Stress, Mindset und Gesundheit noch in den Kinderschuhen. Nachgewiesen ist auf jeden Fall die Verbindung von Stress und Bluthochdruck. Darüber gibt es mittlerweile über 4000 Studien.
Es zeichnet sich ab, Gedanken können bei vielen verbreiteten Beschwerden eine heilende oder lindernde Wirkung entfalten. Wir dürfen sie aber nicht überschätzen.
Sicher ist auch, dass Stress ungesund ist und vor allem Kopfsache. Deswegen sollten wir grundsätzlich mehr Verantwortung dafür übernehmen, was und wie wir denken. Im nächsten Blink fangen wir damit direkt an.
Blink Nummer 7. Die GAM-Meditation als Einstieg in heilende Gedanken.
Um dir den Einstieg in das Heilen durch Gedanken zu erleichtern, hat Markus Täuber die GAM-Meditation entwickelt. Die Abkürzung GAM steht für Gedanken als Medizin. Im Prinzip handelt es sich um eine Abfolge von Überlegungen und Übungen, bei denen du dich kontinuierlich weiterentwickeln kannst. Die Voraussetzung für die GAM-Meditation ist, dass du deinen Selbstwert anerkennst. Viele Menschen setzen sich selbst unter Druck, wenn sie krank sind. Jetzt kann ich mich schon wieder nicht so um meine Kinder kümmern, wie sie es verdient hätten. Ich bin wirklich nutzlos. Solche Gedankengänge setzen dich unter Stress und stehen dadurch den Selbstheilungskräften deines Körpers im Wege. Vielleicht hilft dir hier die Analogie zu einem 20-Euro-Schein, den jemand zerknüllt und in den Dreck geworfen hat. Er ist immer noch genau 20 Euro wert. Genauso ist es auch mit dir. Egal wie hart das Leben dir mitspielt, du bist genauso viel wert wie jeder andere Mensch auch. Und du hast es verdient, wieder gesund zu werden. Die GAM-Meditation beginnt damit, dass du einige Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen durchführst. Wenn du dann in einem entspannten, aufmerksamen und aufgeschlossenen Zustand bist, machst du die eigentliche GAM-Meditation. Nehmen wir an, du hast Knieschmerzen. Während der GAM-Meditation analysierst du den Schmerz ganz wertungsfrei, neugierig und detailliert. Wo genau befindet er sich? Wo sind seine Grenzen? Wie tief geht er in das Knie hinein? Zieht es? Drückt es? Brennt es? Tut es in Ruhe weh oder in Bewegung? Und schließlich ist deine Vorstellungskraft gefragt. Wie sieht der Schmerz aus? Hat er eine bestimmte Farbe? Kannst du ihn vielleicht irgendwie bewegen? Vielleicht ist es möglich, ihn zu drehen oder anzuschieben. Danach stellst du dir vor, dass du dein Knie mit heilender, weißer Farbe überpinselst. Die Farbe zieht tief ein und durchdringt jede einzelne Faser deines Knies. Stell dir genau vor, wie die Farbe den Schmerz heilt. Wenn du dich auf dieses Gedankenexperiment einlässt, wird es dir vermutlich schon bald besser gehen. Denn so unglaublich es klingt, 70% aller Verspannungen lassen sich mit dieser Art der Meditation lösen.
Um es auf den Punkt zu bringen: Mit der GAM-Meditation lernst du, Schmerzen und andere Leiden mit Hilfe deiner Gedankenkraft zu verringern.
Du bist skeptisch? Das klingt dir zu abgedriftet? Probier es doch einfach trotzdem einmal aus. Immerhin hast du nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen.
Das war unsere heilsame Reise mit ein paar Gedanken als Medizin, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Markus Täuber. Die Zusammenhänge von Gedanken und Gesundheit sind komplex und die Forschung steht gerade erst am Anfang. Intuitiv erscheint es vielen Menschen richtig, dass unsere Gedanken vieles beeinflussen. Warum dann nicht auch unsere Gesundheit? Bei den konkreten Schlussfolgerungen ist heute allerdings noch Vorsicht geboten. Markus Täuber betont in seinem Buch, dass er Techniken wie Meditation oder Hypnose gern aus ihrer esoterischen Ecke holen möchte. Wenn sie den Patienten helfen, sollten sie Teil der normalen medizinischen Behandlung werden. Spiritualität und Wissenschaft sind für ihn auch keine Widersprüche, sondern können sich gegenseitig ergänzen. Er hofft, dass wir uns in Zukunft so gut um unsere mentale Gesundheit kümmern, wie heute um unsere Zahnhygiene. Dreimal täglich Zähne putzen ist normal. Vielleicht wird bald auch die tägliche Meditation ganz selbstverständlich zum Alltag gehören. Wir hoffen jedenfalls, dass wir dir ein paar neue Ideen vermitteln konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.